Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Das muss mal eben sein hier. So ist es besser. Schön, dass ihr da seid. Wie bitte? Wandert immer noch ein bisschen, ne? Störungen haben Vorrang, also einmal noch. So. Manchmal läuft das Leben anders als gedacht. Das ist gerade in diesen Tagen so. Wir haben es gehört, wir haben ein bedeutendes Mitglied weniger, ein bedeutsames Mitglied unserer Gemeinde. Und irgendwie kommt dann ja auch in einem auf, irgendwie können wir jetzt auch nicht so weitermachen wie vorher. Natürlich haben wir unsere Programme und der Gottesdienst geht weiter und auch nächste Woche und so weiter. Deswegen sind diese stillen Minuten, einmal innehalten, die sind wichtig für uns als Gemeinde, dass wir uns das klar machen, dass wir nicht einfach ins Alltagsgeschäft übergehen. Am Dienstag wartet ja noch die große Trauerandacht, herzliche Einladung auch dazu. Wird nachher vielleicht auch nochmal angesagt, Dienstag um 13:30. Ja, die Woche lief anders, auch meine Woche, und dadurch auch die Predigt und die Predigtvorbereitung. Und ich habe so gesagt, unser Leben läuft ja ganz oft oder eigentlich in ziemlich gewohnten Rhythmen, also in Gewohnheiten, die man jeden Tag oder jede Woche, ja, also die klassischen Wege, die man eigentlich immer so macht. Und dann gibt es Momente, und so Schicksalsschläge gehören dazu, die unterbrechen das Normale. Die unterbrechen uns förmlich in dem, was wir normalerweise tun. Gedanklich sowieso, aber dann auch in unseren Dingen, die wir so tun. Unterbrechungen. Und das ist in solchen Momenten auch notwendig, dass wir diese Unterbrechung zulassen. Also es verschieben sich ja unheimlich die Prioritäten in diesen Tagen. Aber es ist auch gesund, sogar gesund, wenn Rhythmen und Gewohnheiten manchmal unterbrochen werden. Und das hat mit dem Thema dieser Predigt zu tun. Warum eigentlich Gottesdienst? So ist diese Predigt überschrieben. Und das ist ein Thema, das ist eine Frage, die kann man nicht alle 3 Wochen stellen, sondern eigentlich sehr selten. Förmlich einen kurzen Moment mal unterbrechen, den Gottesdienstrhythmus unterbrechen und mal kurz fragen, warum eigentlich Gottesdienst? Ich möchte mal mit einem meiner Lieblingsfilme starten. Und zwar ist das ein Film, der in der Antike spielt, also um 180 nach Christus, einen historischen Bezug hat, aber es ist schon auch ein Hollywood-Streifen. Ja? Und der Film heißt Gladiator. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Film. Einer meiner Lieblingsfilme, habe ich letztens noch mal geguckt, als Sarah unterwegs war. Wir hatten den auch schon vor Jahren geguckt und mit Sarah kann man nicht gut Filme in 2-mal gucken. Und dann habe ich gedacht, ah, komm, jetzt bin ich mal alleine, jetzt gucke ich mir alleine noch mal an. Und da... Also dieser Film spielt eben 180 nach Christus und das Römische Reich ist in Ausdehnung begriffen und die Römer hatten ja immer wieder an den Grenzen ihres Reiches damit zu tun, dass sie da Schlachten schlagen mussten mit anderen Völkern. Und das vielleicht für uns zumindest bekannteste Volk, das sich mit den Römern angelegt hat, waren die Germanen. So, und darum geht's auch in diesem Film. Er startet mit dieser Szene, eine der bekanntesten Schlachten zwischen den Römern und Germanen und eben 180 nach Christus in der Nähe von Wien. Da treffen die beiden Völker aufeinander. Und der römische Kaiser, Marcus Aurelius heißt er, der ist schon seit 20 Jahren im Krieg. Also das war ein richtiger Kriegskaiser und versucht an den äußeren Grenzen für Ruhe zu sorgen. So, der römische Friede, den römischen Frieden herzustellen. Vielleicht habt ihr das mal gehört, Geschichtsunterricht Pax Romana, der römische Friede. So, und dann beginnt dieser Film damit, dass der römische Kaiser Marcus Aurelius, der nicht nur Kaiser war, sondern auch Philosoph, also war ein sehr tiefgründiger Mensch, der immer wieder geschrieben und gelesen hat, der hockt da in der Nähe von Wien in seinem Heereslager, in seinem kaiserlichen Zelt Und da ist er am Studieren und am Lesen und so weiter und vielleicht auch die nächsten Feldzüge planen. Und dann kommt sein erfolgreichster Feldherr in dieses Zelt, Maximus heißt er, das ist der Hauptdarsteller dieses Films, kommt in das Zelt und der Kaiser Marcus Aurelius nimmt ihn gar nicht wahr. Aber dann irgendwann guckt er hoch und guckt zu seinem Feldherrn Maximus, guckt wieder in seine Bücher und sagt dann, sag mir noch mal, Maximus, warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Und der erste Impuls könnte ja sein, also Marcus Aurelius, wenn du bist der Kaiser von Rom, du hast uns hierher gebracht, du planst das Ganze hier, du verantwortest das, also wenn du nicht weißt, warum wir hier sind, wer denn dann? Warum sind wir hier? Und so ähnlich antwortet oder reagiert dann der Maximus auch, der Feldherr, der dann sagt, wir haben 5000 Männer hier im Krieg verloren und 3000 sind hier im Lager in der Kälte krank und versehrt, können nicht weiter kämpfen. Ich will nicht wissen, dass das für einen Mann geschehen ist, der nicht weiß, warum, wozu wir hier sind. So, das war seine Reaktion. Und dann sagt der Kaiser Marcus Aurelius, weißt du, Maximus, wenn du ein alter Mann bist, dann willst du wissen, ob das, was du getan hast, einen Sinn hatte. Also sag mir nochmal, Maximus sagte dann nochmal, warum sind wir hier? Diese Szene ist mir immer schon seit Jahren in Erinnerung, dieses hinterfragende, warum sind wir hier? Und zwar von einem in diesem Film, von einem, der es eigentlich wissen sollte, warum er da ist, aber trotzdem selber diese Frage zu stellen. Und heute stelle ich sie oder wir miteinander, warum sind wir hier? Warum eigentlich Gottesdienst? Sag mir nochmal, warum sind wir hier? Oder neudeutsch, anders gesagt, in welcher Erwartung komme ich eigentlich in den Gottesdienst? Kann man ja mal fragen, finde ich. Übrigens ist dieses Thema nicht hervorgegangen aus einer Unzufriedenheit oder so, dass ich oder irgendwer mal was klarstellen muss und mit drohendem Zeigefinger irgendwas sagt. Nee, gar nicht, sondern einfach ganz schlicht zu fragen, warum bist du hier? Es gibt in der Bibel einen jungen Mann, 23 Jahre alt, beziehungsweise der mit 23 Jahren ein wichtiges Amt bekleidet hat. Und das war schon untypisch, weil die großen Ämter wurden eigentlich erst an richtige Männer ab 30 vergeben. Und deswegen ist seine erste Reaktion, nachdem er diese Berufung zum Amt bekommt, auch, ich bin viel zu jung dafür, ich bin 23. Also, und Gott sagt dann, nein, du bist berufen, tu das, was ich dir sage. Und zwar ist das Jeremia. Ja, Jeremia, der Prophet, der dieses Prophetenamt bekleidet. Das ist ein Priestersohn, also der weiß, wie Glaube funktioniert, wie auch der Tempeldienst funktioniert. Dafür waren die Priester ja da. Der ist in der Nähe von Jerusalem groß geworden, circa 650 vor Christus, also schon ein paar Jährchen her. Und ich lese einfach mal ein paar Zeilen aus Jeremia 7, weil ihm das aufgetragen wurde, zu erzählen. Und zwar nicht dem ganzen Volk, sondern er war nicht der Dampfhammer, der allen mal was sagen wollte, sondern er war die Nadelspitze. Er hatte die Priester und die Gläubigen, die ganz frommen Leute im Blick. Und da hat Gott ihm gesagt, stell dich direkt vor den Tempel, da durften viele gar nicht hin. Also da sind die Leute, die eigentlich wissen, warum sie da sind, was zu tun ist, wie Glaube funktioniert, wer Gott ist und so weiter. Da hat er gesagt, so, tritt ins Tor am Hause des Herrn, also das meint den Tempel, und predige dort dieses Wort. Bessert euer Leben und euer Tun. So will ich bei euch wohnen, also dann will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Der Tempel war ja der Ort der Gegenwart Gottes, ne? Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, also wenn die Priester sagen, hier ist das Herrentempel, hier ist das Herrentempel, hier ist das Herrentempel, sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen und keine Gewalt übt gegen Fremdlinge, gegen Waisen und Witwen, gegen die Armen und Schwachen und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden, so will ich immer und ewig bei euch wohnen, an diesem Ort, in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Also ihr lasst euch verleiten. Ihr seid Diebe und Mörder, Ehebrecher und Meineidige. Also ihr habt echt Dreck am Stecken. Also nicht ihr, ja, also so, sondern das Volk. Und ihr opfert dem Baal, also den Fruchtbarkeitskulten und den Fruchtbarkeitsgöttern von damals und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und betet und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen. Wir sind geborgen. Und tut weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? So spricht der Herr. Das war die Sozialkritik des Jeremia. Er stellte das Tun der frommen Leute einfach in Frage. Übrigens, darauf will ich heute überhaupt nicht hinaus. Es geht heute nicht darum, zwischen diesem Graben von, sagen wir mal, frommem Leben und was tue ich wirklich. Aber das war das war diese Speerspitze von Jeremia. Er hat quasi auch gefragt, Leute, warum seid ihr hier im Tempel? Warum seid ihr hier? Was erwartet ihr? Ja, was erwartet ihr? Die Menschen, gerade die frommen Menschen, die Priester, die er im Blick hatte, hatten sich schlichtweg an den Tempel gewöhnt. Sie wussten, dass es die Gegenwart Gottes, aber sie hatten sich einfach dran gewöhnt. So. Ihr Glaube an Gott und ihr Verhalten im Tempel war zur Formalität geworden. Formalität, Tempel. Sie sind da zwar hingegangen, aber so, der Tempelbesuch war zur Hülle geworden. So, hatte keine Auswirkungen mehr. In ihrem Fall hatten ihre Entscheidungen und hatte ihr Leben und ihre Haltung im Alltag, das ist ja die Kritik, gar nichts mehr mit dem Glauben zu tun. Also Tempelbesuch als Formalität. Gehört irgendwie dazu, gehe ich hin, aber ja, Lordmann, mehr nicht. So, und die Leute glaubten, und das steht hier auch, lese ich gleich nochmal vor, und die Leute glaubten anscheinend, dass diese Formalitäten, also den Tempel zu besuchen zum Beispiel, dass sie tatsächlich ausreichen würden, um unter dem Schutz und Segen und unter der Kraft Gottes zu stehen. Ja? Also ihr tut das und das und das, das wird da aufgezählt, und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen. Ja? Und tut weiter solche Gräuel. Ganz ein anderer Prophet sagt es auch nochmal ganz klassisch, vielleicht kennt ihr diese Verse von Amos, wo er auch den Gottesdienst und die Leute, die den Gottesdienst eigentlich nur noch als Hülle wahrnehmen, da sagt er oder da sagt Gott durch Amos, tu weg von mir das Geplär eurer Lieder. Ja, tu weg von mir das Geplär eurer Lieder und Gesänge, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören, sagt Amos hier. Also richtig harte Kante. Ja? Gottesdienst zur Formalität. So. Und wieder, das ist unsere Frage, sag mir nochmal, warum sind wir hier? Warum bist du hier? Ein Gottesdienst, selbst ein Gottesdienst, kann zur Formalität werden. Dabei hat Gott was ganz Entscheidendes über den Gottesdienst gesagt. Gott sagt ja, wenn ihr euch in meinem Namen trifft, also wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann verspreche ich euch, dass ich auch da sein werde. Kennen wir, ne? Deswegen hören wir vor jedem Gottesdienst oder am Anfang das sogenannte Votum. Wir feiern diesen Namen, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Also wenn ihr euch in meinem Namen trefft, dann verspreche ich euch, dass ich da sein werde. Mal kurz drüber nachgedacht, soll heißen, Gott ist an jedem Sonntag, nehmen wir mal diesen Sonntag, Gott ist jetzt an diesem Sonntag in diesem Gottesdienst mit seiner ganzen Gegenwart, seiner ganzen Fülle hier. Muss man sich mal kurz klar machen. Krass. Gott ist hier. Gott, bist du hier? Was das eigentlich heißt, was das für mich, für dich, für uns bedeutet. Gott, du bist hier, jetzt gerade. Man kommt ja manchmal schnell in eine heimliche Konsumentenhaltung, wo man Gottesdienst besucht und Gottesdienst bewertet oder verschiedene Sachen bewertet und ja auch sich das gerne anhört, was da von vorne so kommt, ne? Und darüber manchmal vergisst, dass Gott selbst diesen Raum ausfüllt. Dieser Raum ist ja gar nicht allzu groß, mag man gar nicht denken, dass Gott hier reinpasst. Aber er hat gesagt, ich bin mit meiner ganzen Fülle, meiner ganzen Gegenwart in euren Gottesdiensten da. All das, so übersetze ich das mal, all das, was der Mensch zutiefst braucht, und was Gott dem Menschen auch nicht vorenthält, sondern was er ihm geben möchte, all das ist heute Morgen hier zu finden. Das ist ganz schön gut, finde ich. Das heißt es, wenn wir sagen, er ist mit seiner ganzen Fülle anwesend. Es ist alles da. Gott wartet förmlich in seiner Fülle, mit seiner Fülle darauf, dass sie fließen kann, so nenne ich das mal, dass sie fließen kann. Vielleicht kennt ihr diesen tollen Satz, den Jesus am Ende der Bibel in der Offenbarung sagt. Da heißt es, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist alles da. Und weil alles da ist, Gott in seiner ganzen Fülle da ist, bekommt der eine Kraft, der steht im Leben ganz woanders wie ein anderer. Der eine bekommt Kraft, der andere bekommt Trost, weil er es braucht. Der ist ganz woanders. Ein anderer wird hinterfragt oder hinterfragt sich selbst im Angesicht Gottes auf Veränderung aus. Jeder Mensch kann das bekommen, was er braucht. Das heißt es, wenn Gott mit seiner ganzen Fülle hier ist. Das ist das Erste und Wichtigste, das wir mit Gottesdienst verbinden dürfen. Gott ist hier. Es gibt bestimmt ganz viele Gründe, warum man in den Gottesdienst kommt. Und das ist auch okay, oder was man besonders schätzt oder ja, was man besonders mag, aber der Grund des Gottesdienstes ist und muss sein, hier fließt das Wasser, von dem die Christen immer reden, dass das irgendwo fließen soll. Ja, wo fließt es denn? Ja, da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da fließt das Wasser. Gott ist hier. Und wisst ihr, wenn das nicht mehr der Grund von Menschen ist oder das Motiv ist, um in den Gottesdienst zu kommen und das die Grundüberzeugung ist, dann ist man als Macher, sagen wir mal, als Musiker oder Moderator oder Predigender und so weiter, da ist man irgendwann nur noch damit beschäftigt, alle einigermaßen zufriedenzustellen oder keinen zu vergraulen. Das wollen wir nämlich tatsächlich. Keiner will irgendwem was Böses und vergraulen oder was auch immer. Ganz vorne muss die Überzeugung stehen, bei uns allen, hier fließt das Wasser. Hier fließt das Wasser. Ja, es gibt Sachen und Formen, die mehr zu mir passen oder die mir mehr zusagen als andere. Da sind wir unterschiedlich, ja, aber das muss klar, hier fließt das Wasser. Davon gehen wir aus. Gott ist hier. Sag mir nochmal, warum bist du hier? Ich möchte gleich mit Anke zusammen ein Lied spielen, das gar nicht zum Mitsingen gedacht ist, weil das auch keiner kennt. Ich habe das Lied vor Jahren mal gehört und das hat eigentlich mit Glaube und Gottesdienst und Gott gar nichts zu tun. Und ich hatte aber eigentlich schon immer, habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass da Gott nicht vorkommt. Das ist doch die perfekte Beschreibung von Gottesdienst, von Gottes Nähe und Gegenwart. Zumindest war das der Moment, den ich so gedacht habe. Und dann habe ich mich mal hingesetzt, habe den Text verändert und würde das gern mit euch beten. Dann ist es ein Gebetslied geworden, so kann man das sagen. Es hat gar keinen Titel. Ich lese mal den Refrain vor und wir sehen ihn auch eingeblendet. Ein Lied von Gottes Gegenwart und ein Lied hoffentlich für und zum Gottesdienst. Da heißt es: Hier bin ich mit dir verbunden. Hier lege ich mein Herz in dich hinein, was auch immer dieses Herz gerade braucht. Hier gelingt es für Sekunden, mich von allem zu befreien. Ängste, Dinge, die im Weg stehen. Hier ist meine Angst verschwunden. Hoffentlich ist das Gottesdienst. Hier bin ich mit dir allein. Mit 50 oder 100 oder 1000 anderen spielt überhaupt keine Rolle. Hier bin ich mit Gott allein. Ich bin im großen Gott versunken und kann dir nahe sein. Nehmt dieses Lied gerne als Gebet für euch. Kurze Zeit der Stille. Ich hab einen Ausblick, den man nie wieder vergisst. So wunderschön, dafür reichen Worte nicht. Ich habe Glück, denn ich muss mich nicht beeilen. Nichts dafür tun, um bedeutungsvoll zu sein.
um bedeutungsvoll zu sein. Die Berge ziehen am Horizont, ich sehe unendlich weit. Lass mich in deine Arme treiben, vergesse Raum und Zeit. Ich sitze hier und atme leise, kann deine Stimme hören. Versprichst mir wieder neu, dass ich zu dir gehöre. Dass ich zu dir gehöre. Hier bin ich mit dir verbunden. Hier leg ich mein Herz in dich hinein. Gelingt es für Sekunden, mich von allem zu befreien. Hier ist meine Angst verschwunden. Hier bin ich mit dir allein. Ich bin im großen Gott versunken und kann dir nahe sein. Lautlos zieht ein Falke in der Ferne seine Bahn. Nur einmal so wie er zu fliegen, ganz ohne zu fallen. Ich stelle, was ich fühle, über alles, was ich weiß. Bei dir bin ich zu Hause, hier schließt sich der Kreis. Hier schließt sich der Kreis. Wenn keiner von Milliarden Steinen einem anderen gleicht, warum hab ich dann Zweifel an meiner Einzigartigkeit? Ich such nach einem Frieden, der bis ins Letzte reicht. Finde einen Gott, der nicht von meiner Seite weicht. Der nicht von meiner Seite weicht. Hier bin ich mit dir verbunden. Hier leg ich mein Herz in dich hinein. Für Sekunden mich von allem zu befreien. Hier ist meine Angst verschwunden. Hier bin ich mit dir allein. Ich bin im großen Gott versunken und kann dir nahe sein. Hier bin ich mit dir verbunden. Hier leg ich mein Herz in dich hinein. Hier gelingt es für Sekunden, mich von allem zu befreien. Hier ist meine Angst verschwunden. Hier bin ich mit dir allein. Ich bin im großen Gott versunken und kann dir nahe sein, nahe sein. Ich bin im großen Gott versunken und kann dir